Detlef, ich freue mich sehr, dass du heute Morgen das Referat hältst. Bevor du loslegst, wollen wir aber dich noch ein bisschen kennenlernen. Deshalb habe ich drei kurze Fragen an dich. Die erste Frage ist, was machst du, wenn du nicht auf der Jumiko bist?
Das ist vielleicht eine kurze Frage, aber keine kurze Antwort. Ich bin Mann einer Ehefrau, Vater von 4 Kindern, reise ein Drittel meines Lebens und trinke leidenschaftlich gerne Rotwein.
Also die wichtigsten Eckdaten hätten wir schon mal bekommen. Dazu kannst du vielleicht gleich anschließen. Was kennzeichnet dich denn?
Die Leute um mich herum sagen, mich kennzeichnet der Ehrgeiz, nach vorne zu wollen und das umzusetzen, was ich für richtig halte. Also ich bin zielstrebig, sagt man so.
Gut, deshalb bist du auch mit in der Leitung von OM, Zielstrebigkeit.
Das könnte sein, ja.
Ist dahin geführt.
Das ist ein gewisser kausaler Zusammenhang besteht.
Jetzt lautet ja das Thema von dem Referat heute Morgen, geh auf deine Knie. Da schließt sich natürlich die Frage an, hast du denn schon mal vor jemand einen Kniefall gemacht?
Ja, von meiner Tochter, von meiner Ältesten. Das war, nachdem wir zusammen den Film Dirty Dancing geguckt haben und sie den Mambo tanzen wollte. Und das ist so diese Schlussszene, wo Baby von der Bühne springt und ihr, wie hieß er noch gleich? Der Typ, der sie da gefangen hat? Ich weiß gar nicht mal genau. Patrick Swayze hat ihn dargestellt, der hat sie dann gefangen. Und da musste ich vorher auf die Knie gehen, damit ich in der richtigen Position bin, um sie zu kriegen.
Sie war bestimmt voll begeistert, dass du das...
Sie hat Schiss gehabt, dass sie fallen lässt.
Geh auf deine Knie. Ein spannendes Thema. Ich freue mich, dass du uns da jetzt mit hineinnimmst. Ich wünsche euch gutes Zuhören.
Danke. auch von mir einen schönen guten Morgen. Vielen Dank, Tobias, hier für deine Anmoderation. Ich klinge noch ein bisschen angeschlagen. Es könnte sein, dass ich zwischendurch mal die verschiedenen Taschentücher benutzen muss. Aber seid ganz unbesorgt. Ich denke, ich werde durchkommen. Der Arzt hat mir so eine wunderbare, ziemlich teure Dopingtüte verschrieben und die den Krankenkassen sei es gedankt. Aber jetzt geht's dann wieder. Das Thema heute Morgen klingt ja eigentlich nicht wirklich freundlich, gell? Da wird man so von irgendeinem Programmheft angeschrien, geh auf deine Knie. Meine Mutter hat immer gesagt, früher geh, aber mit Gott, oder geh mit Gott, aber geh, das war das Wichtige, also das Gehen. Und jetzt auf die Knie, man wird ein bisschen gedrängt, geschickt, fast gezwungen. Eigentlich auf die Knie will man gar nicht so richtig gerne, weil wer auf den Knien ist, drückt damit eine gewisse Unterwürfigkeit aus, schon allein dadurch, dass man in der Körpersprache, in der Haltung sich dem anderen unterwirft. Weil die meisten, die dann noch stehen, selbst wenn ihr sitzen würdet und man würde für euch knien, seid ihr immer noch höher. Man ist nicht mehr auf Augenhöhe. Also ein ganz spannendes Thema. Und ich habe mir dazu einen Text ausgesucht, der zunächst vielleicht gar nicht so unglaublich viel mit diesem Thema zu tun hat. Aber wir werden bis zum Ende wahrscheinlich entdecken, wie das zusammengehört. Für den Fall, dass ihr in euren Bibeln mitlesen wollt, dürft ihr das gerne, und zwar im Lukas-Evangelium im Kapitel 5. Eines Tages drängte sich am See Genezareth eine große Menschenmenge um Jesus. Man wollte erst ein bisschen rauskramen und blättern. Ich warte so lange. Lukas 5. Das ist die richtige Schnupfpause. Also eines Tages drängte sich am See Genezareth eine große Menschenmenge um Jesus. Alle wollten hören, was er von Gott erzählte. Am Ufer lagen 2 leere Boote. Die Fischer hatten sie verlassen und arbeiteten an ihren Netzen. Da stieg Jesus in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück auf den See hinauszurudern. Vom Boot aus sprach Jesus dann zu den Menschen. Anschließend sagte er zu Simon, fahrt jetzt weiter auf den See hinaus und werft eure Netze aus. Herr, erwiderte Simon, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich es wagen. Sie warfen ihre Netze aus und fingen so viele Fische, dass die Netze zu reißen anfingen. Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot, ihnen zu helfen. Bald waren beide Boote bis zum Rand beladen, sodass sie beinahe sanken. Als Simon Petrus das sah, fiel er erschrocken vor Jesus nieder und rief, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Er und alle anderen Fischer waren fassungslos über diesen Fang, auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Simon bei der Arbeit geholfen hatten. Aber Jesus sagte zu Simon, fürchte dich nicht, du wirst jetzt keine Fische mehr fangen, sondern Menschen für mich gewinnen. Sie brachten die Boote an Land, verließen alles und gingen mit Jesus. Eine Geschichte, von der ich glaube, dass die allermeisten von euch, die 20.000 Mal gehört haben, in der Kinderkirche, in der Jungschar, bei den Familienandachten, wo auch immer, mit der Muttermilch aufgesogen, in allen Variationen rauf und runter. Und trotzdem finde ich die unglaublich spannend. Ich habe schon einige Mal über diesen Text gepredigt und tue das immer wieder leidenschaftlich gerne. Was mich am allermeisten begeistert, eigentlich an dieser ganzen Geschichte, ist das ganze Setting. Also wir sind heute Morgen hier zusammengekommen, weil im Kalender stand 6. Januar Jumiko. Tobias hat eben in seinem Gebet den Herrn darum gebeten, dass er diesen Tag bedeutungsschwer für uns macht, dass er uns etwas zu sagen hat, dass er zu uns spricht. All das war für Simon und seine Kollegen hier überhaupt nicht der Fall. Die waren nämlich ganz normal bei ihrer Arbeit. Die haben das getan, was die immer tun, jeden Tag. Die waren nämlich beim Fischen. Die hatten nicht irgendwo stehen, Achtung, heute Morgen kommt Jesus vorbei. Die haben nicht irgendwo im Kalender stehen gehabt, sei vorbereitet, der Typ will aus dem Boot predigen. Überhaupt nichts dergleichen. Ganz normaler Alltag. Und dazu noch einer, der richtig in die Hose gegangen war. Also erfolglos. Die sind nachts aufgestanden. Ich habe heute Morgen mit einem Freund von der UMG gesprochen, der Hans Walter Ritter. Wie heißt der vorne? Hans Walter Ritter, diese vielen Hansens vorne. Er hat mir gesagt, um 3:45 ist er aufgestanden, um herzufahren. Der hat jetzt zumindest ein Stück der Nacht im Auto und auf der Autobahn verbracht und hat hier einen kleinen Erfolg bekommen am Ende. Nämlich, da sind Leute zur Konferenz gekommen. Der hat seinen Stand aufgebaut und der wird viele Gespräche führen. Für Simon und seine Leute war das ganz anders. Die haben sich die Nacht um die Ohren geschlagen, um am Ende nichts weiter zu haben als schmutzige und kaputte Netze. So sagt uns der Text, dass sie, die sitzen da am Ufer und machen die Dinger sauber und machen die heile. Ganz normaler, grauer, enttäuschender Alltag. Und plötzlich in diese Frustsituation hinein kommt ein Mann, von dem man zu dem Zeitpunkt nicht wirklich wusste, wer er war. Der hatte einen Namen, der hatte auch eine Anhängerschar, die hinter ihm hergewandert ist. Das war Usus damals. Man wusste aber nicht wirklich, was es mit dem Jungen auf sich hat. Der kommt im Tross, eine ganze Menge Menschenvolk, und dann tut er etwas, was man eigentlich normalerweise nicht tut. Der geht nämlich in das Boot vom Simon, ohne sich die Schuhe auszuziehen. Der ist nie vorher in Asien gewesen wahrscheinlich. Er setzt sich einfach in das Boot, ohne zu fragen. Das ist das, was er tut. Und dann sagt er, Simon, komm, fahr mich mal ein Stück raus hier, ich will zu den Leuten reden und die können mich alle viel besser sehen und hören, wenn ich da draußen im Boot sitze. Könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie dieser Morgen so war? Könnt ihr das nachvollziehen? Habt ihr schon mal erfolglos gearbeitet und wart genervt und angekotzt am Ende? Richtig, richtig sauer, genervt, enttäuscht, frustriert. Und dann kommt noch einer, tut etwas mit eurem Eigentum, ohne euch danach zu fragen, und gibt euch einen Job, einen Auftrag, von dem ihr denkt, das kann er gerade selber machen. Ich hätte wahrscheinlich gesagt, ich zeig dir, wie das Ding funktioniert, du kannst selber rausrudern und wenn du zurückkommst, dann gibst du es zurück, aber mach es nicht kaputt. Simon überrascht mich. Wir wissen aus vielen anderen Berichten, dass Simon nicht so der Dezente und Zurückhaltende ist, sondern einer, der durchaus sagt, was er denkt und sich da nicht scheut, auch mal unbequeme Themen anzuschneiden oder heiße Eisen. Da stieg Jesus in das Boot, das Simon gehörte, Vers 3, und bat ihn, ein Stück auf den See hinaus zu rudern. Vom Boot aus sprach Jesus dann zu den Menschen. Was ist hier passiert? Simon und Jesus sitzen buchstäblich und sprichwörtlich im gleichen Boot. Das heißt, Simon ist gezwungen, die Predigt anzuhören. Der kommt da ja nicht wieder weg. Ob der das gewusst und geahnt hat, ich bin nicht sicher. Ob er darauf gehofft hat oder damit gerechnet hat, in dieser Zeit, wo er mit Jesus in diesem Boot sitzt, etwas für sich zu bekommen, ich bin nicht sicher. Zunächst mal stellt er fest, ich sitze hier und komme nicht weg. Nach der Predigt, wir wissen nicht, wie lange die gedauert hat, Vers 4 anschließend, sagte er, nämlich Jesus, zu Simon, fahrt jetzt weiter hinaus auf den See und werft eure Netze aus. Herr, erwiderte Simon, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber weil du es sagst, will ich es wagen. Wenn ihr diesen Text lest und wenn ihr ihn hört und einigermaßen vertraut seid mit der deutschen Rechtschreibung, dann müsste euch hier was auffallen. Nämlich, dass Jesus und Simon ständig zwischen Plural und Singular hin und her wechseln. Jesus sagt, fahrt ihr jetzt, ihr alle. Im Moment sitzt nur Simon mit ihm im Boot. Fahrt ihr wieder hinaus und werft die Netze aus. Und Simon antwortet auch in Vers 5, Herr, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Geht also auf die Pluralform ein und sagt dann, aber weil du es sagst, will ich es wagen. Und nimmt hier den Auftrag Jesus für sich zunächst mal ganz persönlich und sagt, wir alle haben das schon getan und wir alle haben nichts gefangen. Ihr kennt das ja, ich habe gefischt, ich habe die ganze Nacht gefischt und habe keinen Fisch erwischt. Das ist damals, glaube ich, gegründet worden, dieser Kinderreim. Also Simon sagt, das haben wir die ganze Nacht gemacht. Und übrigens, du hast doch eigentlich gar keine Ahnung von Fischen, oder? Bist du nicht Sohn vom Zimmermann? Du hast doch eigentlich überhaupt nicht verstanden, dass man tagsüber, wenn die Sonne oben steht, nicht fischt. Das geht überhaupt nicht. Fischen tut man nämlich nachts, weil wir haben das gelernt. Wir sind die Fachleute auf diesem Gebiet und wir haben das nach dem getan, was wir gelehrt haben, was die Bücher der Gelehrten sagen. Aber nichtsdestotrotz, weil du es sagst, will ich, und hier spreche ich, Simon, nur für mich alleine, weil ich kann nicht für die anderen sprechen, ich will es wagen. Und in der Tat, ein Wagnis war es für Simon. Wir dürfen nicht vergessen, die beiden sitzen immer noch in diesem einen Boot. Jesus hat zum Volk gesprochen. Wir dürfen also davon ausgehen, dass die Leute, die am Ufer standen, sehr gut hören konnten, was Jesus gesagt hat. Das heißt, wir dürfen davon ausgehen, dass die Leute, die am Ufer standen, auch dieses Gespräch mithören konnten. Simon muss im Bruchteil weniger Sekunden entscheiden, ob er bereit ist, seinen Ruf aufs Spiel zu setzen. Nämlich etwas zu tun, von dem er weiß, das ist Unsinn. Oder von dem er glaubt, zu wissen, das ist Unsinn. Von dem man ihm beigebracht hat, so geht das gar nicht. Das macht man so nicht. Fischen tut man nachts. Da sind die Fische am weitesten oben. Und da kriegt man sie am ehesten. Je höher die Sonne steigt, desto weiter gehen die Fische nach unten. Kriegt man die Viecher also nicht. Deswegen schlagen wir uns ja die Nächte um die Ohren. Simon ist für mich sehr überraschend hier, weil er sagt, ich wag das, ich tue das. Ich lasse mich darauf ein. Und ich frage mich, ob es was damit zu tun hat, dass er mit Jesus in diesem Boot saß. Ob es was damit zu tun hat, dass diesen beiden Männer auf relativ engem Raum zusammen waren, unausweichlich. Und ob es was damit zu tun hat, dass Simon gezwungen war, die Predigt, die Ansprache Jesu mit anhören zu müssen. Diese Frage zu beantworten wäre reine Hypothese. Wir wissen das nicht. Aber wir sehen, dass sie etwas tun, die Jungs. Sie warfen ihre Netze aus und fingen so viele Fische, dass die Netze zu reißen anfingen. Deshalb winkten sie den Fischern mit anderem Boot, ihnen zu helfen. Bald waren beide Boote bis zum Rand beladen, sodass sie beinahe sinken. Unglaublich. Unglaublich, was da passiert. Erstaunlich auch deshalb, weil Simon diesen Fischfang niemals gemacht hätte, wenn er nicht bereit gewesen wäre, etwas zu wagen. Dieses wunderbare Ereignis hätte Simon im Leben nicht erfahren, wenn er nicht bereit gewesen wäre, etwas zu wagen vorher. Das heißt, wenn wir Gott bei der Arbeit sehen wollen, funktioniert das nicht, wenn wir zu Hause sitzen bleiben. Funktioniert das nicht, wenn wir in alten, eingefahrenen Bahnen weitermachen und nicht bereit sind, Wagnisse einzugehen. Es wird mir mal Spaß machen, euch zu fragen, gegen was ihr euch alles versichert habt. Ich habe einen Finanzberater und der hat mir so viele unglaubliche Versicherungen verkauft, dass mir eigentlich nichts mehr passieren kann. Also allein von dem Punkt her bräuchte ich Gott wahrscheinlich nicht. Selbst meine Medikamente muss ich selber bezahlen. Ein Wagnis bedeutet, es kann auch schief gehen. Simon musste damit rechnen, dass das, was er da zu tun bekommt, nicht funktioniert. Und dass der Job, den Jesus ihm gerade gegeben hat, am Ende floppt. Und die Leute sich krumm und schief lachen. Weil Simon doof genug war, auf den Rat eines zweitgradigen Zimmermannssohnes tagsüber zu fischen. Wieder besseres Wissen. Ein Wagnis. Simon hat es eingegangen und hat entdeckt, was passiert. Und dann sagt er, hurra, großartig. Hey, you are the man. Du kriegst den Job. Pass auf, wir machen das so. Du fängst bei mir in der Fischereifirma an und wir machen so ein Joint Venture. Jeden Morgen predigen und fischen. Preach and fish. Also wir fangen nicht mehr nachts an. Wir können ein bisschen länger schlafen. Wir kommen dann her, so zum Sonnenaufgang. Du bringst die Leute mit, ich ruder dich raus. Du predigst 15 Minuten, aber bitte nicht länger. Und dann fahren wir raus und fischen. Und jeden Morgen bitte genauso viel Fische wie jetzt. Wow, das wird eine coole Zukunft. Wir können expandieren. Wir kaufen ein paar mehr Fischerboote. Wir stellen mehr Leute an. Genial. Simon ist geschäftstüchtig. Ist er das? Vers 8, als Simon Petrus das sah, hier hat er übrigens das erste Mal auch den Beinamen Petrus, der ihm da noch überhaupt nicht gegeben ist. Als Simon Petrus das sah, fiel er erschrocken vor Jesus nieder und rief, wow, Herr, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Könnt ihr mir erklären, warum Simon jetzt plötzlich mit seiner Sünde anfängt? Jetzt hat doch endlich der Tag ein bisschen eine positive Wendung genommen. Jetzt haben sie doch endlich Erfolg. Wieso fängt denn der Dödel jetzt von seiner Sünde an? Muss das sein? Kann er nicht einfach die Klappe halten und das weiterhin ignorieren? Kann er nicht einfach sich freuen an dem, was gerade passiert ist? Pessimisten, Simon. Als Simon Petrus das sah, fiel er erschrocken vor Jesus nieder und rief, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Weil alle, auch die anderen, die dabei waren, fassungslos waren, zutiefst fassungslos über das, was gerade passiert ist, aber eigentlich nicht hätte passieren dürfen. Sie waren doch überzeugt, dass das nicht funktionieren kann. Ich habe entdeckt und gelernt und entdeckt, dass jeder Text, der in der Bibel steht, früher oder später auch was mit mir und mit uns zu tun hat. Und ich möchte euch gerne ein bisschen mit diesem Text für euch persönlich konfrontieren. Und die Anfangskonfrontation ist die, dass ich gerne von euch wissen möchte, wann habt ihr eigentlich das letzte Mal damit gerechnet, darauf gewartet, Jesus in eurem Alltag zu erleben? Wann habt ihr das letzte Mal tatsächlich Jesus in eurem Alltag erlebt? Nicht, als ihr es geplant habt. Ich spreche nicht von eurer stillen Zeit. Soll ja Leute geben, die noch machen. Ich spreche nicht von eurer Bibelstudiengruppe, von eurem Hauskreis. Ich spreche nicht vom Sonntagmorgengottesdienst. Ich spreche von eurem Alltag. Von der Zeit, wo ihr eurer Arbeit nachgeht, wo ihr für eure Familie kocht, wo ihr das Haus putzt, wo ihr in der Schule sitzt, wo ihr an der Werkbank steht, was auch immer ihr tut. Wann hatte Jesus das letzte Mal die Chance, euch zu unterbrechen und euch zum Anhalten zu bewegen? Gestern Nachmittag mit einem Freund, dem Gemeindeleiter meiner Gemeinde in Moosbach, beim Kaffee zusammengesessen und er hat mir seine Predigt erzählt. Predigt heute bei uns und hat mir gesagt, um was es geht. Und der eine Punkt, der hat mich festgehalten, der hat mich nicht losgelassen. Da musste ich heute Morgen im Auto noch drüber nachdenken, nämlich der, wann bin ich wirklich bereit, das, was ich sage, auch zu tun? In dem Kontext, dass ich sage, lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Also alles, was in mir ist, lobt den heiligen Namen Gottes. Wir sprechen in unseren christlichen Kreisen und Veranstaltungen immer wieder über Hingabe, über die Bereitschaft zu gehen, über den Willen zur Heiligung. Aber wenn wir dann den Alltag angucken, sieht es dann nicht ziemlich mau aus? Wird dann die Luft nicht relativ dünn? Laufen wir dann nicht bei den ersten Anzeichen von Widerstand rot an und dann anschließend weg? Simon muss sich hier damit auseinandersetzen, dass plötzlich in seinen Alltag hinein etwas passiert. Etwas, was er so nicht erwartet hat. Wo er nicht mit gerechnet hat. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ruft es aus dem Nachbarraum. Der arme Prediger ist fast wahnsinnig, sagt er gerade. Simon war das wahrscheinlich auch. In dieser Situation. Ich kenne das, dass ich manchmal im Auto sitze und an Dinge denke und den Eindruck habe, Gott tritt mir auf die Füße. Oder wenn es ganz hart kommt, auch in den Hintern. Um mich zu Dingen zu bewegen, von denen ich denke, nee, die will ich nicht oder die kann ich nicht oder ich weiß es besser. Und ich muss mich positionieren und muss fragen, wie will ich darauf reagieren? Lasse ich das zu, dass Gott meinen Alltag benutzt, um zu mir zu reden? Nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis? Schaffe ich ihm den Raum, mit ihm in einem Boot zu sitzen, ohne vorher zu sagen, von 6.30 Uhr bis 7 Uhr stille Zeit und dann Frühstück? Und wenn er von 6.30 bis 7 nicht geredet hat beim Frühstück, da ist eh vorbei, weil da habe ich das Radio an, SWR3, und lese die Zeitung. Da passt er nicht mehr rein. Könnte es aber sein, dass er tatsächlich noch über SWR3 oder über die Zeitung reden will? Obwohl ich das nicht geplant habe? Große Anfrage an mich und an euch. Wann begegnet uns euch Gott im Alltag und darf euch stören, darf euch zu Dingen herausfordern, die völlig atypisch sind? Wer von euch würde sagen, dass er mehr so ein bisschen so ein Frontman ist, der also sagt, wenn es irgendwas zu tun gibt, ich bin immer der Erste, der sich meldet, komme, was da wolle. Könnt ihr euch mal gerade outen hier? Wer ist so diese Art von Mensch? Man nennt das in den Psychologentests immer Driver oder Doer oder extrovertiert. Hände hoch. Bitte. Wow. Also wer jetzt bis jetzt die Hände noch nicht oben hat, hat sowieso verloren, weil die Leute wissen, wer das ist. Zwei habe ich sofort gesehen. Die anderen mussten zu lange überlegen, um sich sicher zu sein, ob sie es wirklich sind. Wer von euch würde denn sagen, ich bin eigentlich mehr so ein bisschen so ein dezenter Zurückhaltender und dränge mich nicht immer nach vorne und kann es auch gut in der zweiten, dritten und vierten Reihe aushalten? Ihr seid alles gute Christenmenschen. Der Herr hat euch lieb. Was wäre jetzt, würde der Herr zu euch kommen, würde sagen, so krieg den Hintern aus dem Stuhl los und tu, was ich von dir will. Ihr würdet wahrscheinlich anfangen zu diskutieren. Herr, das kann doch nicht dein Ernst sein. Das habe ich noch nie gemacht. Ich da vorne hinstehen und sagen, nee, du liebe Zeit, da schlottern mir die Knie. Ich halte mich am Rednerpult fest und wahrscheinlich wird es zusammenbrechen. So richtig stabil ist das nämlich nicht. Wie teuer war das Ding, hast du gesagt? Ziemlich viel Geld haben die investiert in ein schlechtes Rednerpult. Aber würde, das muss bitte jemand von der Kassette löschen, Zensur. Würde Gott also herkommen, würde von euch etwas verlangen, was ihr nicht bereit seid zu tun, bisher nicht bereit war zu tun, was würdet ihr denn machen? Würdet ihr es wagen? Würdet ihr sagen, aber wenn es doch Gott von mir will? Wenn der es doch will, kann es doch eigentlich nur gut sein. Oder würden eure Zurückhaltungen euch bremsen? Wer bestimmt denn das Leben eines Christen? Der Christ oder der Christus? Wer ist der bei uns die Mütze auf hat? Sind das wir, indem wir festlegen, was geht und was nicht geht, aufgrund der bisher gemachten Erfahrung? Oder ist das der sagt, eure Erfahrungen sind mir sowas von schnurzegal, weil ich bin der Erfahrungen schafft. Und wenn du mal eine neue machen willst, dann tu, was ich dir sag. Du wirst dich wundern. Simon kriegt den Hintern hoch und sagt, ich wage es und beweist damit unglaublich viel Mut. Wie mutig seid ihr denn? Dann seid ihr das letzte Mal mutig gewesen, habt was getan, was ein Wagnis war. Etwas, wo ihr gedacht habt, wow, das Ding kann auch sowas von unglaublich in die Hose gehen, dass ich wahrscheinlich am Ende mich nicht mehr irgendwo blicken lassen kann. Ja, habt ihr mal gemacht und wie ging's aus? Seid ja hier, gell? Scheint gut ausgegangen zu sein. Das ist erfreulich. Simon beweist Mut. Verbunden mit der Bereitschaft, sich einzusetzen. Und das sind zwei unterschiedliche Dinge, weil es gibt auch ganz viele Leute, die sagen, ich bin ja bereit, mich einzusetzen, aber die tun es nicht. Oder die tun es nur zu ihren eigenen Konditionen, die sie vorher festgelegt haben, wo sie gesagt haben, Japanisch lernen kann ich nicht. Gehe ich überhaupt nicht hin. Mir viel zu kompliziert. Wie viele Schriftzeichen haben die? Unglaublich viele, glaube ich, gell? Um die 10.000. Wer soll sich das eigentlich lernen? 15 Jahre, gell? Kannst du es richtig fließend? Ja, siehst du? Mut gehabt. Zu sagen, eine der schwersten Sprachen dieser Welt, ich bin bereit, die zu lernen, um dem Auftrag Gottes gerecht zu werden. Und dabei müssen wir natürlich nochmal sehr genau aufpassen, weil es geht nicht darum, dass die Conny sagt, ich will nach Japan. Wow, Japan ist so geil, da gehe ich hin. Die haben immer so schicke Kleider an, so enge Figurbetonte, da reden, sehe ich bestimmt richtig schick aus und die gehen alle so schön langsam und die Männer sind immer sehr freundlich zu den Frauen. Das ist das Land, in dem ich leben will. Das wäre eine richtig bekloppte Motivation. Simon tut hier das, was Jesus von ihm will. Wir haben bei uns bei OM jedes Jahr ungefähr 100 Leute, die sich darum bewerben, einen Einsatz zu machen. Und wir reden oft über dieses Thema, wer motiviert euch eigentlich? Ist das die unglaublich große und ungebrochene Abenteuerlust? Ja, die macht das Leben in der Mission etwas einfacher, das ist schon so. Aber die trägt nicht. Wenn ihr also nicht geht, weil Gott euch schickt, dann solltet ihr darüber nachdenken, ob ihr wirklich gehen wollt oder gehen sollt. Weil nur dann, wenn ich das tue, was Jesus von mir erwartet, nur dann darf ich wirklich damit rechnen, dass das Unglaubliche, das Ungewohnte, das Herausfordernde am Ende wunderbar herauskommt. Nun wissen wir, dass Gott freundlich genug ist, manchmal auch auf krummen Wegen gerade zu schreiben und manche Dinge wieder zurechtzubiegen, die wir vor Verbogen haben. Das sollten wir uns aber nicht zum Lebensprinzip machen. Bonhoeffer hat an dieser Stelle von billiger und teurer Gnade gesprochen. Simon hört auf Jesus, identifiziert seine Stimme. In dem Fall war das relativ einfach, die beiden Jungs saßen in einem Boot. Wie macht ihr das? Woher wisst ihr eigentlich, wer euch zu was schickt? Ich habe schon so unglaublich viele Leute getroffen, die unglaublichen Unsinn geredet haben und mir ins Gesicht geschaut haben und sagten, der Herr hat mir gesagt. An dem Punkt erstirbt jede Diskussion. Wer bin ich, dass ich gegen den Herrn argumentieren will? Wenn mir allerdings eine Frau sagt, der Herr hat mir gesagt, es ist okay, dass ich mich von meinem Mann trenne und ich mit einem anderen Mann und er wie auch immer und der Herr hat gesagt, es ist in Ordnung. Oder wenn mir die gleiche Frau sagt, der Herr hat mir gezeigt, wir waren in Südafrika unterwegs, gibt es nicht so unglaublich viele Tankstellen auf den Landstraßen, so in Abständen von 70 bis 100 Kilometern kommt er immer mal wieder ein und wir hatten keinen Treibstoff mehr und dann hat sie gesagt, der Herr hat mir gesagt, in dieser Ortschaft bis zum Ortsausgang in diese Richtung kommt eine Tankstelle. Die hat richtig was gewagt. Und sie hat verloren, es kam keine. Ich fand das eigentlich nur tragisch, weil das war eine erwachsene Frau und ich habe sie gefragt, wer hat sich jetzt eigentlich gerade geirrt, der Herr oder du? Weil rein offensichtlich, ich sehe keine Tankstelle. Und wenn der Herr dir gesagt hat, dass da eine kommt, hat er sich entweder in der Straße vertan oder du hast nicht richtig hingehört. Oder du selbst hast gewollt, dass da eine kommt und hast gedacht, wenn ich den Herrn zu Rate ziehe und zitiere, dann wird es schon klappen. Ganz sensibles Gebiet. Und ich glaube daran, dass der Herr zu uns spricht. Versteht mich an dem Punkt bitte falsch. Nicht falsch, sondern richtig. Ich glaube, dass der Herr zu uns spricht. Aber ich glaube, dass es für uns unglaublich schwierig ist, herauszufinden, wann er es getan hat und wie er es tut. Und auf was wir dann unsere Aktionen und unseren Einsatz bauen können. Simon war mit Jesus im Boot. Jesus sprach zu Simon. Simon wurde herausgefordert, etwas Unglaubliches zu tun. Simon geht ein Wagnis ein, das er auf sich persönlich bezieht. Und damit zum Ausdruck bringt dieses Unglaubliche. Das kann ich nur für mich selbst entscheiden. Das kann ich nicht für die anderen entscheiden. Wenn die anderen mitwollen, müssen sie das selber tun. Ich kann hier nicht als Gruppenleiter vorweggehen und sagen, ihr kommt alle mit. Dieses Wagnis, dir Jesus zu gehorchen, kann ich nur für mich entscheiden. Ungeachtet der Tatsache, was die anderen tun. Seid ihr von gruppendynamischen Prozessen bestimmt und beeinflusst? Tut ihr was auch gegen die Gruppe? Steht ihr auf und bezieht Position für eure Überzeugung, auch wenn die anderen sitzen bleiben? Habt ihr Überzeugung, für die es sich lohnt, aufzustehen und hinzutreten? Zu sagen, das hat Gott gewollt. Wir mussten gestern in dieser kleinen Predigtbesprechung auch mal einen kurzen Ausflug zu David machen. David und Goliath, ihr kennt die Geschichte. Und mein Freund hat mir dann gesagt, dass David ja mit dem Volk Israel für die Ehre Gottes gekämpft hat. Das ist aber nicht so. Unsaubere Exegese. David hat alleine gekämpft. Weil das Volk Gottes, seine Armee, die Israeliten, 40 Tage und Nächte sich haben verhöhnen lassen und sich in die nicht vorhandenen Hosen gemacht haben. Da ging nichts. David hat gesagt, ich bin nicht bereit, dass der Name Gottes verspottet wird. Und ich werde in den Kampf ziehen, ob ihr das wollt oder ob ihr das nicht wollt. Er musste lange mit König Saul darum ringen, ob er gehen darf. Saul ist am Ende nicht mal mitgegangen. Er hat ihm noch seinen Abschiedssegen mitgegeben, so nach dem Motto, wir werden uns wahrscheinlich sowieso nicht wiedersehen, war nett, dich kennenzulernen. David ist aber motiviert und entschlossen, auch gegen den Trend aufzustehen und zu sagen, ich werde das nicht dulden. Machen wir das auch? Macht ihr das auch? Seid ihr aus dem Holz Davids geschnitzt? Aus dem Holz Simons geschnitzt? Die für sich selbst gegen bestehende Gruppendynamik den Mut und die Courage aufbringen, hinzustehen und zu sagen, ich werde mich für Gott einsetzen. Und ich bin dabei auch bereit, mich lächerlich zu machen. Und nochmal, nicht, weil wir uns selbst lächerlich machen wollen oder weil wir selbst Entscheidungen treffen, sondern weil wir dem Wort Gottes folgen wollen. Ohne den Mut, ohne den Gehorsam Simons hätte er das Wunder nicht erlebt, das habe ich schon gesagt. Und will das nochmal verdeutlichen. Wenn wir immer darauf warten, bevor wir etwas tun, eine gewisse Absicherung zu haben, werden wir am Ende mit keiner Überraschung mehr rechnen müssen. Das leuchtet uns jetzt heute Morgen hier relativ schnell ein wahrscheinlich, wo wir so nett zusammensitzen. Aber in den entsprechenden Situationen mag das nochmal sehr anders aussehen. Wenn wir erst dann bereit sind, etwas zu tun, wenn wir ausreichend Absicherung im Hintergrund haben, dann wagen wir nichts mehr und dann brauchen wir Gott eigentlich auch nicht mehr zu erleben, weil bereits alles getan ist. Sehr viele Missionare, die sagen, ich gehe erst dann in den Einsatz, wenn mein Support zusammengekommen ist, meine finanzielle Unterstützung. Das ist ein sehr spannendes Thema. Viele gehen da nämlich nie. Weil die im Vorfeld darauf warten, dass alle Absicherungen kommen. Und viele nehmen sich damit die Erfahrung, im Prozess zu entdecken, was Gott zu tun in der Lage ist. Wann und wie und auf welcher Basis trefft ihr denn eure Entscheidung, was ihr tut? Im abgesicherten Modus? Mit 3 Sicherheitskopien? Oder online? Mit dem Risiko zu verlieren. Simon ist schockiert, geht auf die Knie und schreit, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Simon entdeckt sich und sein Wesen im Licht Gottes plötzlich selbst. Und entdeckt, hey, wir passen gar nicht zusammen. Der ist gut und ich bin's nicht. Und dann kriegt er die Krise und will weglaufen. Gesundheit. Hat absolut Schiss plötzlich. Und fragt sich wahrscheinlich, hey, wenn der in der Lage ist, das zu tun, was muss der noch alles in der Lage sein? Und wie wird er darüber denken, dass ich so bin, wie ich bin? Wie viele Christen gehen heute nicht in einen missionarischen Einsatz, sei das in Deutschland oder im Ausland, weil sie sagen, ich muss erst mit dieser oder jener Sünde brechen, bevor ich dieses oder jenes Fehlverhalten nicht konstant im Griff habe, kann ich für Gott nicht nutzbar sein. Entschuldigt bitte, das ist theologischer Unsinn, hochpotenziell, absolut, absolut kompletter Unsinn. Wenn ich meine Bibel lese, dann hat Gott gerade die Leute gebraucht, die nicht komplett und gut und richtig waren. Er hat ihnen geholfen, ihr Leben zu gestalten, ja. Den geholfen, verschiedene Verhaltensweisen abzulegen, ja. Aber zu keiner Stelle entdecke ich irgendwo, dass Jesus den Leuten eine Liste gibt, was sie erst tun und können müssen, bevor sie für ihn brauchbar werden. Im Gegenteil. Ungeachtet dessen, Simon entdeckt ja hier, er ist ein sündiger Mensch und Jesus geht nicht mal drauf ein. Der spielt den Ball gar nicht auf. Der reagiert gar nicht darauf. Der sagt, Simon, hey, komm, beruhig dich. Ich weiß ja, bin trotzdem hier. Du musst keine Angst haben. Hör auf, dich von deiner Sünde beängstigen zu lassen und festhalten zu lassen. Und im Übrigen, du wirst jetzt in Zukunft keine Fische mehr fangen. Fischen war gestern. Du wirst für mich Menschen gewinnen. Und Menschen sind immer auch Sünder. Menschen sind immer auch nicht richtige, nicht fertige, nicht komplette. Und vielleicht ist das sündige Wesen, das Simon in sich entdeckt, das Bindeglied zwischen den Menschen, die er für Jesus gewinnen soll. Weil sie damit jemanden bekommen, der von sich selbst weiß, ich bin eine stinkende Maden. Wie hat Luther gesagt? Madensack, ein dreckiger, stinkender Madensack, hat Luther von sich selbst gesagt. Das hätte Simon hier auch sagen können. Weil er sich selbst entdeckt und sich selbst wahrnimmt und weil für ihn die Illusion gebrochen ist, ich bin toll. Simon ist nicht mehr toll. Simon denkt auch nicht mehr, dass er toll ist, weil er sich in dem Lichte Jesu sieht. Und Jesus hat ihm nichts anderes entgegenzusetzen, als zu sagen, hey, komm, hör auf, mach dir nicht ans Bein. Das kriegen wir schon hin. Ich will keine Tollen, ich will welche, die gehen. Und unterwegs toll werden, durch meine Begleitung. Wo seid also ihr in dieser Geschichte? Seid ihr lauter kleine Simones oder Simons, die bereit sind, was zu wagen, auf das Wort Gottes hin, die bereit sind, ein Risiko einzugehen und die bereit sind, nicht ständig über ihre Sündhaftigkeit zu jammern und darauf zu warten, sie ablegen zu können, sondern zu sagen, ich gehe jetzt, weil Gott mich ruft. Und in dem geschieht wahre Anbetung. Indem ich mich von Gott motivieren lasse, das zu tun, was er will. Und aufhöre, meine eigenen Argumente in den Vordergrund zu stellen und zu sagen, ich kann aber nicht. Doch ihr könnt. Die Frage ist, ob ihr wollt. Jesus sucht nach Anbetern. Und das sind nicht die, die im Stuhl sitzen und Lieder singen, sondern nach denen, die gehen. Und wenn sie auf den Knien sind, dann entdecken sie, dass sie nicht so hoch erhaben sind wie der Herr selbst, sondern dass er über ihnen steht und damit die Weisungsbefugnis hat. Die Frage ist, ob wir das zu akzeptieren bereit sind. Amen.